Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Betrugsgerüchte lassen die Schachwelt derzeit beben. Ist Weltmeister Magnus Carlsen nur ein schlechter Verlierer oder ist was dran an den versteckten Andeutungen, dass Großmeister Hans Niemann betrügen könnte? Das diskutieren wir gleich hier mit Ulrich Stock von Zeit Online. Außerdem analysieren wir die anhaltenden Probleme im Deutschen Ruderverband, die auch bei der aktuellen Weltmeisterschaft sichtbar wurden. Und wir erklären, welchen besonderen Herausforderungen sich der Reha-Sport für Long-Covid-Erkrankte stellen muss. Dies und mehr jetzt in den kommenden 50 Minuten. Eigentlich sind die deutschen Ruderer eine sichere Bank, wenn es um Erfolge geht. Mit dem Paradeboot, dem Deutschlandachter, war immer zu rechnen und auch in den anderen Klassen waren die Athleten und Athletinnen des Deutschen Ruderverbandes immer konkurrenzfähig, bis zu dieser aktuellen Weltmeisterschaft in Tschechien. Allenfalls die B-Endläufe können die Boote noch dominieren, so lagen alle Medaillenhoffnungen heute am Abschlusstag auf dem Frauendoppelzweier und Oliver Zeitler im Männereiner. ARD-Reporter Jan Dittjogeit habe ich am Nachmittag an der Regattabahn erreicht und ihn gefragt, ob es noch versöhnlich stimmende Ergebnisse gab.
Ja, die gab es in der Tat, und zwar mit dem letzten Start eines deutschen Ruderers. Das war Oliver Zeitler im Männereiner. Er war ja Titelverteidiger, hatte 2019 den WM-Titel gewonnen und er hat ihn erneut gewonnen. Es war ein sagenhaft gutes Rennen des 26-Jährigen aus München. Der ist vorne weggefahren, hat das Feld die ganze Zeit kontrolliert. So ein bisschen hat man immer geguckt, Mensch, hat er die Kraft, um das auch durchzuziehen, weil er ja im August bei den European Championships auf den letzten Metern da sogar die Medaille noch weggeschenkt hat. Das ist heute nicht passiert. Er ist unglaublich stark, unglaublich stabil geblieben und hat vollkommen verdient die Goldmedaille gewonnen, weil er der beste Mann heute in diesem Finale Männer einer gewesen ist.
Sie haben es angedeutet, bei der Heim-EM vor 6 Wochen war Zeitler noch enttäuscht hinterhergefahren. Was ist denn seitdem passiert, dass er jetzt wieder ganz oben steht?
Also ich habe tatsächlich jetzt unmittelbar nach dem Rennen heute mit ihm schon sprechen können und er hat gesagt, dass er mit seinem Vater und Trainer Heino Zeitler vieles auf links gedreht hat und geprüft hat, was ist da eigentlich passiert, und sie haben auch noch Medizinchecks machen lassen und dieses Zusammenbrechen, dieses Einbrechen in München auf den letzten Metern ist definitiv darauf zurückzuführen, so Oliver Zeitler, dass er eben in Vorbereitung auf München eine Corona-Infektion hatte und das ist ein ganz typisches Zeichen gewesen, dass er dann eben nicht bis zum Ende durchziehen konnte. Das war heute ganz, ganz anders. Heute hat er alles richtig gemacht.
Weiten wir den Blick ein wenig. Insgesamt haben sich ja nur 2 deutsche Boote für die 14A-Endläufe in den olympischen Klassen qualifizieren können. Was hören Sie vor Ort? Wie bewerten die Aktiven und auch die Funktionäre diese Bilanz?
Also da wird nicht um den heißen Brei rumgeredet. Das ist eine riesige Enttäuschung. Das ist, was diese Finalteilnahmen angeht, das schwächste deutsche WM-Ergebnis aller Zeiten. Und da gibt es ja auch nichts schön zu reden. Das ist eine große Pleite, allerdings auch eine mit Ansage. Auch in München bei den European Championships war es ja ähnlich schwach. Und hier hat sich das dann fortgesetzt. Na klar, das ist im Hinblick auf Paris, und das sind nur noch 2 Jahre, besorgniserregende Ergebnisse. Und wie man das bis dahin hinbekommen will, das, glaube ich, ist vielen im Verband auch noch nicht so ganz klar. Das ist definitiv eine Herkulesaufgabe.
Das heißt, es gibt keine Erklärungsansätze?
Die gibt es schon. Es ist schon klar festgestellt worden, dass die vielen jungen Sportlerinnen und Sportler, die da jetzt im Team sind, in den vergangenen Jahren schlichtweg nicht gut genug oder schnell genug auch in den Erwachsenenbereich herangeführt worden sind. Da gab es ja durchaus auch gute Ergebnisse bei Junioren-Weltmeisterschaften. Aber jetzt so ins kalte Wasser geworfen zu werden, das hat dann viele junge Sportlerinnen und Sportler dann doch ein Stück weit überfordert. Da hat man definitiv Fehler gemacht. Und dann knatscht es natürlich an allen Ecken und Enden, gerade im Verband, zwischen vielen Vereinen und dem Verband, zwischen den Athletinnen und Athleten und dem Verband. Da muss man definitiv eine Menge aufarbeiten. Da ist von Führungsschwäche die Rede. Die Sportlerinnen und Sportler fühlen sich nicht gut repräsentiert vom Verband. Also da ist eine Menge im Argen und das sollte man ganz schnell lösen, wenn man wieder zurück in die Erfolgsspur möchte.
Und wie reagiert die internationale Konkurrenz auf dieses ungewohnte Szenario, dass der Deutsche Ruderverband keine Rolle mehr spielt in der Weltspitze?
Ja, da gibt es natürlich schon den einen oder anderen Spruch, im Übrigen auch unter uns Journalisten. Na klar, es gibt ja viele, die man auch seit Jahren kennt und die schauen einen dann schon auch mal fragend an, was ist denn da los bei euch? Ihr wart doch viele Jahre eigentlich so viel besser und so viel stärker. Es ist schon so, dass man im Ausland sehr genau beobachtet, was da in Deutschland passiert. Aber es wäre vielleicht ganz gut, den Blick von deutscher Seite mal auf viele andere Nationen zu richten, die mittlerweile das deutsche Team klar überholt haben, viele Jahre aber hinter dem Deutschen Ruderverband gewesen sind. Nationen wie Italien beispielsweise oder Irland oder auch die Niederlande sind deutlich besser aufgestellt und da kann man sich mit Sicherheit eine Menge abschauen.
Hat sich der Deutsche Ruderverband womöglich abhängen lassen international und sich eventuell zu lange im eigenen Erfolg gesonnt?
Ich glaube, es sind strukturell schon viele Fehler gemacht worden. Es gab beispielsweise auch immer den Anspruch zu sagen, wir müssen eigentlich diese 14 olympischen Klassen alle besetzen, egal wie groß dann die Erfolgsaussichten beispielsweise sind, um ins Finale zu kommen. Da hat man, glaube ich, viel Energie verbrannt, anstatt sich auf die Bootsklassen zu konzentrieren, die tatsächlich Medaillenchancen haben. Jetzt fehlt es so ein bisschen in der Breite und das zeigt sich auch in der Spitze. Der Deutsche Ruderverband hat da sicherlich zu wenig über den Tellerrand geschaut in den vergangenen Jahren.
Einschätzungen von ARD-Reporter Jan Dittjogeit am Rande der Ruder-WM in Tschechien. Dass der Deutsche Ruderverband mit seinen Booten den Anschluss an die Weltspitze größtenteils verliert, das zeichnete sich schon länger ab und eskalierte dann im Sommer rund um die European Championships in München. Heftige Klagen und Vorwürfe in Richtung Verbandsspitze wurden da schon laut und so steht der DRV nach einem insgesamt tief enttäuschenden Sportjahr und internen Unruhen vor einer Phase der Selbsterneuerung, zeigt Daniel Teveleit auf.
Eigentlich wäre dieses letzte Krisensignal nicht mehr notwendig gewesen, um den beklagenswerten Zustand des deutschen Ruderns zu illustrieren. Am Freitagmittag verpasste der legendäre Deutschlandachter zum ersten Mal seit 23 Jahren den Endlauf bei einer Weltmeisterschaft. Wie so viele andere Boote des Deutschen Ruderverbandes, in dem schon vor der Weltmeisterschaft ein offener Streit ausgebrochen war. Oliver Zeidler, einer der wenigen Athleten, die noch in der Weltspitze mitfahren, hatte im Bayerischen Rundfunk bereits im August schwere Vorwürfe erhoben. Im Verband herrsche ein Klima der Angst, sagt Zeidler. Etliche Athletinnen
trauen sich halt jetzt eben nicht ihren Mund aufzumachen, wenn wirklich was so katastrophal läuft, wie es momentan bei uns im Verband läuft. Und das ist ein großes, großes Problem, dass da einfach Druck auf die Athleten ausgeübt wird, nur weil sie ihre Meinung sagen, weil sie mündige Athleten eigentlich sein wollen und sich dann halt nicht trauen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können.
Zeidlers Schwester Marie-Sophie sagte die WM ab, nachdem ihr angedroht worden sei.
Dass sie eben aus der Sportförderung rausfällt. Sie hat jetzt das Glück, dass sie hier bei der Landespolizei ist und die hinter ihr stehen glücklicherweise. Dass da der DRV auch nicht rankommt. Aber da ist halt kein Vertrauensverhältnis mehr da und sie sieht da keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit. Und dann hat sie halt die Reißleine gezogen.
Andere Ruderer schlossen sich dieser Kritik an. Die SportlerInnen klagen darüber, dass sie gezwungen werden, ihr soziales Umfeld zu verlassen, um die optimale Förderung an den Stützpunkten zu erhalten. Und statt in Gesprächen auf Augenhöhe nach Lösungen zu suchen, werde Druck ausgeübt. Moritz Petri, der Vorstandsvorsitzende des DRV, räumt ein.
Ganz offensichtlich, wenn es so eskaliert, dann hat man auch Fehler gemacht, auch wir als Verband. Und allen voran selbstverständlich in der Kommunikation mit den Athletinnen und Athleten.
Einige der dringend nötigen Reformen seien aber schon auf den Weg gebracht worden, sagt Verbandschef Petri. Zum Beispiel soll ein hauptamtlicher Vorstand die Ehrenamtler in dem Gremium ersetzen, die dann nur noch in einem Aufsichtsrat mitwirken werden. Vor allem aber wurde erkannt, dass die Sportlerinnen und Sportler wie mündige Menschen wahrgenommen werden müssen, deren Sorgen und Ideen Berücksichtigung finden, ohne dass Repressionen drohen.
Ich werte es jetzt einfach einmal als absolut positives Zeichen, dass die Athleten inzwischen auch ihren Mund aufmachen und ihre Position einfordern. So schmerzhaft es vielleicht im ersten Moment auch ist, aber wir kommen endlich dahin, dass wir diese Kultur haben.
Sagt Petri. Aber noch herrscht Chaos. Als Reaktion auf die Unruhen schuf der DRV eine Expertenkommission, die in der vergangenen Woche wieder aufgelöst wurde, weil sie mit Leuten besetzt war, die selbst im Zentrum der Kritik stehen. Nun sollen externe Unternehmensberater dem Verband bei der Selbsterneuerung helfen. Ob personelle Veränderungen auf der Ebene der sportlichen Leitung und bei den Trainern folgen, wird sich dann zeigen. Hinzu kommt, dass in dieser belastenden Situation fehlende Erfolge auch finanzielle Einbußen zur Folge haben. Wobei der DRV-Ehrenvorsitzende Wolfgang Männig, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften, glaubt, dass viele Probleme gar nicht direkt mit dem Verband zu tun haben. Es stünden schon aufgrund der demografischen Entwicklung immer weniger Jugendliche zur Verfügung als in früheren Jahrzehnten. Außerdem gäbe es
auch sehr viel mehr Sportarten als damals, die einfach auch hipper sind, wo vielleicht auch die Eintrittsbarrieren leichter sind, wo man schneller reinkommt, weil sie zum Beispiel auf der Straße geschehen, weil sie in der nächsten Turnhalle geschehen und nicht erst in dem etwas weiter entfernten Ruderverein.
Die Chance auf Erfolg in einer Randsportart wie Rudern konkurriere zunehmend mit anderen Möglichkeiten, Anerkennung zu bekommen, nicht zuletzt in den sozialen Medien. In so einer Welt muss der Verband womöglich grundsätzlich lernen, stärker auf veränderte Bedürfnisse einzugehen. Mit einem Image beispielsweise, das analog zum weiterhin sehr erfolgreichen Kanusport Naturerlebnisse und Abenteuer in Aussicht stellt, statt Podiumsplätze bei lokalen Nachwuchsrennen. Und in der Nationalmannschaft müsse das Konzept der Zentralisierung, das nach der Leistungssportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes von 2016 in vielen Sportarten als Problem empfunden wird, überdacht werden, sagt Männig.
Natürlich braucht es eine Art Zentralisierung zu einem bestimmten Zeitpunkt, über den man auch diskutieren muss. Aber die Frage ist ja, ob diese Zentralisierung immer Institutionen gebunden sein muss oder ob die Athleten orientiert sein könnte.
Ein Austausch aller Beteiligten zu solchen Ideen hat erstaunlicherweise nie ernsthaft stattgefunden. Der frühere Olympiasieger Männig sagt, es sei
schon so, dass einige Athleten, und ich gebe das einfach mal so, glaube ich, wertneutral weiter, sich nicht richtig angehört fühlen. Und das ist sicherlich eine der zentralen Aufgaben des Verbandes, und zwar von Seiten der Trainer und des Sportdirektors, aber auch der Funktionsträger, die Athleten wirklich anzuhören und mit ihnen eine gemeinsame Lösung zu suchen.
Offen ist, ob nicht schon zu viel Vertrauen verspielt wurde.
Viel Diskussionsbedarf also im Deutschen Ruderverband, und deswegen diskutieren wir heute Abend in unserem Sportgespräch auch mit Sportdirektor Mario Wolt und Bundestrainerin Brigitte Bielig ab 23.30 Uhr hier im Programm oder auch ab morgen jederzeit abrufbar in unserer Audiothek. Die gibt's ja als kostenfreie App für alle unsere Sendungen und Podcasts. Der belgische Jungstar Remco Evenepoel hat die Gunst der Stunde genutzt und das abschließende Straßenrennen bei den Radweltmeisterschaften in Australien gewonnen. Nachdem Mitfavorit Van der Poel wegen eines tätlichen Angriffs im Hotel am Vorabend des Rennens festgenommen wurde, konnte die Solofahrt des Belgiers gelingen. Holger Gerska.
Remco Evenepoel, der erst 22-jährige Belgier, hat als Solist einen denkwürdigen WM-Triumph gefeiert. 70 Kilometer vor dem Ziel der erste Antritt, nur ein kleines Feld konnte noch folgen. 25 Kilometer vor dem Finale war er nach der nächsten Tempoverschärfung dann ganz allein und gewann mit knapp 2,5 Minuten Vorsprung vor dem Verfolgerfeld, aus dem der Franzose Christophe Laporte zu Silber sprintete. Bronze ging an Michael Matthews aus Australien. Die stark ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft war schon früh in der Defensive und hatte dann auch noch Pech, als ihr Kapitän Georg Zimmermann 75 Kilometer vor dem Ziel stürzte und aufgeben musste. Mit einem weiteren Topfavoriten beschäftigte sich die Polizei. Der Niederländer Mathieu van der Poel wurde in der Nacht vor dem Rennen von übermütigen Kids durch Klopfen ans Hotelzimmer immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Das anschließende Gerangel bescherte ihm eine halbe Nacht auf der Polizeistation und einen Gerichtstermin am kommenden Dienstag. Das Rennen gab der Flandern-Rundfahrtsieger entnervt nach 30 Kilometern auf.
Kanu-Rennsportlerin Steffi Kriegerstein hat im August wegen Long-Covid ihre Karriere beendet. Sie war die erste Olympiamedaillengewinnerin, die infolge der Corona-Erkrankung aufhören musste. Nach einer Corona-Infektion werden ca. 10% der Betroffenen von der Folgeerkrankung Long-Covid oder Post-Covid ausgebremst. Angebote in Reha-Sportvereinen können dann eine erste Anlaufstelle sein. Das hatte Sabine Lerche ja für uns in einer ersten Recherche schon aufgezeigt und dann im weiteren Verlauf jetzt festgestellt. Der Reha-Sport für Long-Covid-Erkrankte wird immer komplexer, muss sich auf individuelle Beschwerden einstellen und sensibilisiert mit einer möglichen Belastungsintoleranz umgehen.
Der Bedarf ist da. Vielleicht nicht der Andrang, aber vom Bedarf her ist es doch schon sehr stark.
Vermutet Tatjana Kaiser, die in Bad Oeynhausen eine Reha-Sportgruppe für Lungensport und Long-Covid leitet.
Aber ich denke mal, viele wissen auch gar nicht, dass die dann Long-Covid haben. Die sind nicht aufgeklärt. Die wissen nicht, dass es normal ist, dass man müde ist, dass man die Wortstörungen hat, dass man unkonzentriert ist, dass man Schlafstörungen hat, dass man vielleicht auch insgesamt schlechter belastet ist und. Viele bringen das mit anderen Sachen in Verbindung, aber halt nicht unbedingt mit Long-Covid.
Die Lungensportgruppe vom Verein Manere Sanus ist auf Wunsch von Long-Covid-Betroffenen mit Atmungsproblemen entstanden. Das sollte aber nicht die einzige Beschwerde sein, um nach einer Corona-Infektion in den Reha-Sport zu kommen, findet Heike Grigoleit-Bahr. Sie leitet in Krefeld den Verein Fit auf Dauer.
Es sollte auf jeden Fall wirklich erst der Weg zur Reha sein, weil man ja nicht nur die Atmung kontrollieren muss, man muss einfach auch mal gucken, wie reagiert das Herz jetzt nach so einer Erkrankung. Und das wäre fatal, wenn man dann jetzt plötzlich wieder ins Fitnessstudio geht oder anfängt zu joggen. Vielleicht sollte man einfach vorher wirklich mal gucken, wie geht's mir eigentlich wirklich, und das mal kontrolliert über ein paar Wochen.
Long- und Post-Covid bringen viele unterschiedliche Symptome mit sich, körperlich, kognitiv oder psychisch. Sie treten erst nach der eigentlichen Corona-Erkrankung auf. Die Forschung sucht noch nach Therapielösungen für diese Folgesymptome der Corona-Infektion. Vera Jaron, Vizepräsidentin des Deutschen Behindertensportverbands DBS, sieht aber schon jetzt, wie wichtig Reha-Sport in der Long-Covid-Thematik ist. Auf dem DBS-Forum Corona und Sport im September in Berlin betonte sie:
Wir, der Behindertensportverband, der, wenn nicht wir, sind gefordert, uns für diese Menschen zu engagieren. Und dann angefangen, wirklich Experten aus der Wissenschaft heranzuziehen und zu bitten, helft uns, gebt uns Wissen, was können wir tun, wie können wir unsere Sportangebote aufbauen. Und was meines Erachtens heute auch ganz extrem herausgekommen ist, das ist, wie individuell man mit jedem einzelnen Betroffenen umgehen muss.
Auch die Vereine vor Ort merken, dass Long-Covid eben wegen dieser Individualität eine neue Herausforderung ist, erzählt Grigoleit Bahr aus Krefeld.
Im Moment haben wir auch nur einen Long-Covid-Patienten, wo man sagen kann, den kann man gut in der Orthopädie unterbringen. Was haben die gerade für Ängste? Was spüren die gerade nicht? Wo können wir die unterstützen? Und dann teilen wir die quasi genau in dem Bereich ein, wo sie es brauchen. Und wir sind ganz individuell aufgestellt.
Gerade weil Reha-Sportvereine viele verschiedene Indikationsgruppen anbieten, sind sie prädestiniert für die Unterstützung von Long-Covid-PatientInnen, findet Benedikt Ewald, Direktor für Sportentwicklung beim DBS.
Man kann Long- und Post-Covid nicht so über einen Kamm scheren, sondern man muss gucken, okay, was ist jetzt eigentlich das dominante, vordergründige Begleitsymptom? Ist es im Bereich der Lungenfunktion? Ist es eher im Bereich der psychischen Belastung zu verorten? Ist es möglicherweise doch im orthopädischen Bereich? Wo ist die konkrete Einschränkung? Long- und Post-Covid ist erstmal ein langer Sammelbegriff.
Allerdings können gerade Long-Covid-Betroffene auch eine Belastungsintoleranz entwickeln. Überschreitet man seine Grenzen und geht nicht schonend mit seinen Energiereserven um, führt das zu einer Verschlechterung der Symptome. In Krefeld gibt es deswegen für Long-Covid-Betroffene einen neuen Kurs.
Also wir haben ein Angebot ins Leben gerufen, das heißt Achtsamkeitstraining, weil wir gedacht haben, dass wir da einfach viel mehr mit Atmung, mit Meditation, mit Unterstützung einfach auch da sein können.
Beschreibt Heike Grigoleit-Bahr und ihre Kollegin Britta Lohr ergänzt.
Erfahrung zeigt eigentlich, sie sind alle von der Leistung her vermindert. Also sie fangen so ein bisschen wieder wie von vorne an. Sie sind erschöpft. Das sollte auch jeder Covid-Patient ernst nehmen und seinem Körper auch Pausen gönnen.
Eine wichtige Methode, um seinen Gesundheitszustand nicht durch Überbelastung zu verschlechtern, ist Pacing. Ein individuelles Aktivitätsmanagement mit Ruhepausen und der Rücksicht auf die eigenen Energieressourcen. Die Methode stammt aus der ME/CFS-Forschung, eine postinfektiöse Erkrankung, dessen Hauptsymptom die Belastungsintoleranz ist. Sich zu bremsen, gerade das ist schwierig, wenn man nach einer überstandenen Erkrankung wieder zurück in den Alltag möchte. Die psychologische Psychotherapeutin Bettina Grande beschäftigt sich mit postinfektiösen Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS und der begleitenden Belastungsintoleranz. Pacing beziehe sich nicht nur auf körperliche Aktivitäten, beschreibt sie.
Man ist jung, alle gehen an den Badesee und ich habe eine kleine Ahnung, dass die Hitze, die vielen Gespräche, die aufregenden Infos, die man von seiner Peer kriegt, dass das auch zu einer Symptomverschlimmerung beitragen kann, weil es einfach zu viel ist. Dass das jeder so für sich rauskriegen muss und aushalten muss, das Gefühl, Nein zu sagen. Ja, in einer Lebensphase, wo man eigentlich dauernd will, macht, aufbaut.
Es sei nicht leicht, in einer Leistungsgesellschaft umzudenken und sich selbst zu bremsen oder sich bremsen zu lassen, so Grande. Die Angebote im Reha-Sport sind also da, doch es kommen neue Aufgaben für die Übungsleitenden dazu. Nicht nur sehr individuell auf die Beschwerden der Long- und Post-Covid-Betroffenen einzugehen, sondern auch sensibilisiert auf Belastungsgrenzen zu achten. Denn sich selbst zurückzunehmen und auf sich zu achten, wird von außen, vom Gebremstwerden, unterstützt.
Reha-Sport für Long-Covid oder Post-Covid-Erkrankte, das ist inzwischen ein so komplexes Thema, dass es dazu auch ein ausführliches Feature gibt beim Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Geben Sie mal Nachspiel als Sendetitel in die Suchfunktion unserer Audiothek ein und dann finden Sie dort das Feature. Bundeskanzler Olaf Scholz bereist derzeit die arabische Halbinsel. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar sind wichtige Exporteure von Öl und Gas. Neue Abkommen zur Energiesicherheit wurden unterzeichnet. Katar wird ab November Gastgeber der ersten Winterfußball-Weltmeisterschaft sein und steht wegen Menschenrechtsverstößen und des Umgangs mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern in der Kritik. Ob der Bundeskanzler selbst zur WM hinreisen wird, ließ Scholz zwar offen, kündigte aber einen Besuch deutscher Regierungsmitglieder an.
Zur Kenntnis nehmen wir, dass es auch Fortschritte gibt in Fragen, um die lange gerungen werden musste, etwa was die Situation von Beschäftigten betrifft, auch wenn das noch lange nicht den Vorstellungen entspricht, die wir selber haben. Und die Frage, wie wir dahin fahren, ist selbstverständlich zeitnah zu entscheiden, aber das wird schon so sein, dass da jemand dabei ist.
Die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Saudi-Arabien und nach Katar begrüßte Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ausdrücklich. Zitat, nur wenn Herr Scholz dahin fährt oder die Nationalmannschaften dahin fahren, wird es besser. Zitat Ende. Ebenso führe das Engagement des FC Bayern in der Golfregion zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Katar, führte Hoeneß an. Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig konterte in Richtung Hoeneß in der Sport1-Talkrunde im Fernsehen. Es wundere ihn nicht, dass die Bemühung der Katarer in Bezug auf Sportswashing bei ihnen verfängt, sagte Rettig. Die Bayern haben ja seit Jahren eine bei den Fans höchst umstrittene Sponsorpartnerschaft mit dem Emirat. Das Finale um die brasilianische Meisterschaft im Frauenfußball hat einen neuen Zuschauerrekord verzeichnet. 41.070 Fans sahen das Spiel zwischen dem gastgebenden SC Corinthians und Internacional Porto Alegre. Hierzulande haben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Erich Wartusch.
Im mit mehr als 2000 Zuschauern gefüllten Stadion am Bayern Campus war vor allem in der ersten Hälfte das mit deutlich weniger prominenten Spielerinnen besetzte Bremer Team dem deutschen Vizemeister ebenbürtig. Erst in der Nachspielzeit verwandelte Schlitzohr Julia Gwin eine Ecke direkt. Werder hatte in der zweiten Halbzeit durch Matthijs und Gideon sogar zwei Top-Chancen. Ganz am Ende setzte sich aber dann doch die Qualität der Münchnerinnen durch. Damjanovic 5 Minuten vor Schluss und Dallmann in der 90. Minute vollendeten zum 3:0, das in dieser Höhe dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wurde.
Außerdem verlor Potsdam 0:3 gegen Duisburg, Essen bezwang Meppen mit 1:0 und Freiburg unterlag Frankfurt 2:4. Die Tabelle führen Wolfsburg und Bayer Leverkusen mit je 6 Punkten an. In den USA setzen sich Frauen weiterhin auf vielen Ebenen für mehr Gleichberechtigung und überhaupt auch die Sichtbarkeit von Frauensport ein. So gibt es zwar mehr als 1000 Sportkneipen mit riesigen Bildschirmen und Public Viewing Flair, aber da wird eben in erster Linie Männersport übertragen. Dieser Männerdominanz in den Live-Medien will sich seit April aber ein Lokal entgegenstemmen. Die Bar Sports Bra in Portland zeigt ausschließlich Frauensportübertragungen und das Echo auf diese Initiative ist ausgesprochen positiv, berichtet Jürgen Kalver.
The more eyes, the more likes. The more likes, the more tweets. More tweets, more fans and more fans.
Im vergangenen Jahr nahm der Sportstream-Anbieter DAZN ein altes Problem ins Visier. Die mangelnde Bereitschaft der Medien, dem Frauensport eine angemessene Plattform zu geben.
More cameras, more angles, more pundits, more press.
Die Londoner Hip-Hop-Musikerin Flo Hyo listete die simple Mathematik im Kampf um Aufmerksamkeit auf. Je mehr Frauensport im Fernsehen gezeigt wird, desto größer das Echo in den sozialen Medien. Je mehr Fans, desto mehr Zuschauer in den Stadien und desto größer das Interesse von Journalisten, Werbeindustrie und Influencern.
More seeing them winning that. More stay playing.
In dieser Woche wurde bekannt, dass dieses Mehr im EM-Ausrichterland England einen deutlichen Effekt gehabt hat. Dort verdoppelte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr das Publikum von Frauensport und das verbrachte mehr Zeit damit, die Übertragungen zu verfolgen. Ob die Entwicklung anhält? Vermutlich, wenn überhaupt, nur in homöopathischen Dosen. Wie sagte Ilse Hartmann-Tews, Soziologin an der Sporthochschule Köln, bei der Sportkonferenz des Deutschlandfunk 2021 in ihrem Vortrag über die Männerbastion Sport.
Die Marginalisierung von Frauen in der Sportberichterstattung hat Kontinuität über die letzten 30 Jahre. Es sind nicht mehr als 10% der Berichte, die tatsächlich über Sportlerinnen etwas sagen oder sie in Szene setzen.
Wie lässt sich solch festgefahrenen Verhältnissen entgegentreten? Vielleicht so wie in Portland in Oregon an der amerikanischen Westküste, wo seit ein paar Monaten die erste und bislang einzige Sportbar des Landes nur für Frauensport existiert. Das Lokal signalisiert das Projekt bereits im Namen, The Sports Bra, ein Wortspiel mit den Begriffen Bar und Bra, der im Englischen gebräuchlichen Kurzform für BH. Die Idee hatte Eigentümerin Jenny Nguyen schon vor einer Weile, aber die Pandemie sorgte für eine Verzögerung. Sie war es leid gewesen, dass in klassischen Sportbars, in den USA sind das mehr als 1000 Etablissements, der weibliche Live-Sport überwiegend einfach ignoriert wird. Und das, obwohl der Anteil der Frauen unter den Kneipenbesuchern und das Interesse an Frauensport deutlich gestiegen ist. Mit ihrem Konzept will sie öffentlichen Druck auf Programmanbieter ausüben, denn der Anteil des Frauensports im Gesamt-Live-Angebot im US-Fernsehen und via Stream ist denkbar mager. Kein einfaches Unterfangen, wie sie gegenüber dem Fernsehsender CBS zugab.
Das ist fast so, als ob du dir mit einer Machete einen Weg durch dichtes Dickicht schlagen musst. Das ist hart, eine richtige Schinderei.
Die Bar versteht sich sowohl als Katalysator als auch als Plattform. Das Getränkeangebot etwa enthält ganz prominent Spirituosen, Biere und Weinsorten, die von Frauen hergestellt werden, wie etwa den Gin und Bourbon von Freeland Spirits, einer Destillerie in der Region. Das Ziel, ein tragfähiges Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, weshalb auch ausdrücklich Kinder und Jugendliche Zutritt haben. Wir glauben, dass es einen nachhaltigen Effekt haben kann, ihnen den Gleichheitsgedanken, egal ob im Sport oder im Leben, zu vermitteln, lautet das Motto. Das Medienecho auf die Eröffnung im Frühjahr war enorm. Doch Skepsis bleibt. Dave Barry, Wirtschaftswissenschaftler und Experte in Sachen Frauensport, bestätigte bereits vor einer Weile in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk die Einschätzung von Ilse Hartmann-Tews bezogen auf die USA. Das Land mit seinen mehr als 300 Millionen Einwohnern mag riesig sein, genauso wie die Größenordnung des kommerziellen Sports, ein Wirtschaftsfaktor mit mehr als 500 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Männersport operiert auch hier ganz wie gehabt, mit eingebauter Vorfahrt.
Wenn man sich anschaut, wie Sport beworben wird, wie über Sport berichtet wird, 90% der Sportkommentatoren sind Männer. 95% der Sportberichterstattung konzentriert sich auf Männersportarten. So wird ständig die Botschaft vermittelt, dass Sport etwas für Männer ist, nicht für Frauen. Und wenn Frauen dann doch Sport treiben oder über Sport sprechen, werden sie behandelt, als sei das irgendwie seltsam. In den Vereinigten Staaten sind buchstäblich Millionen von Frauen sportlich aktiv, aber Männer haben immer noch Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass es so ist.
Es ändert sich allerdings nur dort etwas, wo Frauen selbst aktiv werden, so wie in Portland. Konkrete Hilfestellung seitens der Männer ist nicht zu erwarten. Dazu ist der Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit zu groß.
Die Sports Bra in Portland zeigt ausschließlich Frauensportübertragungen und bricht damit Mechanismen im Frauensport auf. Jürgen Kalver berichtete aus Amerika. Wenn beim Marathon die Schrittmacher nicht mehr mithalten können, dann lässt sich ungefähr erahnen, wie schnell der Kenianer Eliud Kipchoge in Berlin unterwegs gewesen sein muss. Den Weltrekord mit Ansage sah Lars Becker.
Eliud Kipchoge läuft in einer anderen Dimension als der Rest der Marathonwelt. Der Doppel-Olympiasieger aus Kenia rannte in Berlin zum zweiten Mal Weltrekord, verbesserte seine eigene Bestzeit aus dem Jahr 2018 um 30 Sekunden auf fantastische 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden. Für Kipchoge war es bei idealen Witterungsbedingungen auf der flachen und so schnellen Strecke der insgesamt 4. Triumph in Berlin. Sein Vorsprung auf Landsmann Mark Courier betrug fast 5 Minuten. Herausragend auch die Leistung von Überraschungssiegerin Tirgist Assefa bei den Frauen. Die Äthiopierin lief in 2 Stunden 15 Minuten und 37 Sekunden die drittschnellste jemals gelaufene Marathonzeit. Die ehemalige Mittelstrecklerin verbesserte ihre persönliche Bestzeit um unglaubliche 18 Minuten und pulverisierte auch den Streckenrekord. Ein sportlich historisch erfolgreicher Tag für den Berlin-Marathon.
Angedeutete Betrugsvorwürfe vergiften seit Wochen die Schachwelt. Anfang September hatte Weltmeister Magnus Carlsen überraschend gegen den Amerikaner Hans Niemann verloren und sich dann aus dem Präsenzturnier zurückgezogen. In einem Tweet deutete Carlsen anschließend Ungereimtheiten an. Zuletzt ließ Carlsen dann den amerikanischen Großmeister sitzen, beendete die Partie nach nur einem Zug und heizte damit den Verdacht gegen Niemann weiter an, ohne aber je konkrete Vorwürfe zu erheben oder gar Beweise für einen Betrug zu liefern. Ulrich Stock ist der Schachexperte von Zeit Online und von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, was für einen Eindruck er derzeit von Carlsens Verhalten speziell gegenüber Niemann gewinnt.
Ja, das ist eine bizarre Geschichte, die da plötzlich gekommen ist und die weckt natürlich Erinnerungen an das 50-jährige Jubiläum von Fischer gegen Spassky, wo damals in Reykjavik der berühmte Kampf des Jahrhunderts wo ja alle möglichen Unterstellungen da waren, Paranoia da war, dass irgendeine Seite nicht richtig spielt. Und die Schachwelt hat das inzwischen seit vielen Jahren überwunden und plötzlich sind wir wieder in einer Phase der Verdächtigung.
Bei dieser Partie Anfang September, als Carlsen verlor und sich dann aus dem Turnier zurückzog, war er da einfach nur ein schlechter Verlierer oder gab es für Sie erkennbare Auffälligkeiten?
Naja, das weiß man eben nicht. Carlsen ist ja auch ein spezieller Typ. Gerade zuletzt hat er ja Schlagzeilen gemacht mit seinem Rückzug von der WM, dass er nicht mehr motiviert sei, keine Lust mehr hätte und hat das ja alles sehr spät bekannt gegeben, zu einem Zeitpunkt, als schon um die nächste Herausforderung gespielt wurde. Also das kann man alles kritisieren. Andererseits hat Carlsen immer Fairplay gemacht, wenn er selber gespielt hat. Und ein Rückzug von einem Turnier, so begründungslos wie jetzt, das gab es noch nie. Aber das ist eben auch kennzeichnend für diese ganze Geschichte, dass vieles sehr vage ist. Also man weiß nichts Genaues.
Die Andeutungen, die Carlsen macht, die muten an wie ein Rätsel, eine Schnitzeljagd fast. Er lässt auf den ersten Blick harmlose Bemerkungen fallen, die im Kontext dann aber großen Interpretationsspielraum lassen. Alle haben meiner Einschätzung nach eines gemeinsam. Es geht in Richtung Online-Schachbetrug. Wieso?
Also hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Das Turnier in St. Louis, wo er die Partie verloren hat und hinterher zurückgetreten ist, da saßen beide Spieler am Brett. Die zweite Partie jetzt, die er nach einem Zug aufgegeben hat, war eine Online-Partie. Online ist natürlich ein Betrug sehr viel leichter auszuführen, als wenn man am Brett sitzt, weil der Spieler sitzt alleine zu Hause, sicher von Kameras beobachtet, aber da gibt es schon Möglichkeiten, sich irgendwie mit Hilfe eines Computers vielleicht Informationen zu beschaffen. Wenn man am Brett sitzt, ist das sehr schwer.
Welche effektiven Möglichkeiten gibt es überhaupt beim Schach zu betrügen?
Naja, es gab Fälle wie, dass man sich so kleine Ohrknöpfe ganz tief ins Ohr reingesetzt hat, dass sie von draußen nicht zu sehen waren und sich dann bei Partien, die online übertragen wurden, also die real gespielt wurden, aber ins Netz übertragen wurden und draußen sitzt irgendjemand, der gibt diese Züge in den Computer ein und gibt dann gelegentlich einen Hinweis direkt ins Ohr. Sowas gab es. Es gab auch einen Fall, wo im Schuh was drin steckte, also ein Impulsgeber. Und dazu muss man sagen, es geht gar nicht darum, dass sozusagen jeder Zug einem vorgesagt wird, sondern ein sehr guter Spieler und der hier unter Verdacht geratene Niemann ist ja ein sehr guter Spieler, der könnte sehr davon profitieren, wenn er während einer Partie vielleicht an 3, 4 entscheidenden Stellen einen Hinweis bekommt. Nach dem Motto, hey, pass mal auf, hier geht gerade was. Dann findet er den Zug wahrscheinlich sogar selber. Man muss gar nicht den Zug unbedingt direkt übermitteln. Das macht eben den Betrug auch so schwer feststellbar.
Und das ist ja auch noch ein Punkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, den viele Beobachter angeführt haben, dass Hans Niemann insbesondere dann, wenn die Partie nicht online live übertragen wird, schlechter spielt, als wenn sie online live übertragen wird. Und daraus wurde abgeleitet, dass er möglicherweise bei diesen Streaming-Übertragungen dann eher von außen im Impuls sozusagen Hab 8 gesetzt bekommen könnte.
Diese Untersuchung hat es gegeben. Wenn es so ist, dann ist es ein sehr starkes Indiz. Aber die Untersuchung wurde auch von anderen wiederum in Zweifel gezogen, ob sie korrekt durchgeführt worden ist. Wir befinden uns leider in einer Phase, wo vieles ungewiss ist.
Also im Grunde kann man virtuell betrügen, wenn Partien gestreamt werden beispielsweise und dadurch eben, wie Sie es geschildert haben, durch Sensoren dann Impulse gesendet bekommt, egal ob aufs Ohr oder in den Schuh oder woanders hin. Und dabei ist es ja dann egal, ob es ein Online-Turnier ist oder ein Präsenzturnier, denn es muss ja einfach nur im Netz übertragen werden und dann könnte man beispielsweise von seinem Trainer oder anderen Großmeistern unterstützt werden. Und genau das ist ja eigentlich spannend, wenn man auf die Vergangenheit Niemanns und seines Trainers schaut, oder?
Ja, der Niemann ist halt mehrmals aufgefallen durch Online-Betrug, also dass er als junger Mann, er ist ja erst 19 jetzt, also mit 12 und mit 16 hat er betrogen und hat das auch zugegeben. Die amerikanische Seite chess.com sagt, er hat noch öfter betrogen, hat sich aber nicht weiter dazu geäußert. Also insofern, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Da ist also ein Verdacht da gegen ihn. Das andere ist sein sogenannter Trainer oder Mentor. Diesen Namen hat Carlsen verwendet. Der war bislang nicht bekannt. Das ist Maxim Glugi, ein russischer Großmeister, der in New York lebt. Der kurioserweise selber vor einigen Jahren einen Betrugsfall aufgedeckt hat und seinerseits aber beim Online-Schach betrogen haben soll. Also wo man hinguckt in dieser Geschichte, es ist widersprüchlich und diffus.
Wie kann es denn sein, Herr Stock, dass dieser Skandal, wenn es denn einer noch wird oder schon ist, als der größte der Schachwelt bezeichnet wird, obwohl es bisher nur versteckte Verdächtigungen gibt.
Die Sache ist auch deshalb so groß, weil ja alles so versteckt ist. Wenn man einfach Beweise auf den Tisch legen könnte, wäre die Sache ja ziemlich klar. Warum Carlsen das nicht tut, ist eine gute Frage. Denn er hat da nur einen Verdacht, kann er aus juristischen Gründen dazu jetzt nichts sagen. Also das, auch darüber wird gerätselt. Und vielleicht kommt ja heute oder morgen oder in den nächsten Tagen noch irgendeine Erklärung, wo mehr Substanz dann dran ist.
Herrscht denn in der Schachwelt ein generelles Betrugsproblem?
Es könnte sein, dass dies die Spitze eines Eisbergs ist. Es wird gemunkelt, dass die Online-Plattformen eine ganze Liste haben von Großmeistern, die bei Turnieren im Internet betrogen haben. Ja, und die Frage ist natürlich, wie ist das einzuschätzen? Gilt das so als ein merkwürdiges Kavaliersdelikt? Ja, andererseits ist es Betrug, es führt kein Weg dran vorbei.
Wie reagiert denn der Schachweltverband FIDE überhaupt?
Na, die FIDE hat erstmal gar nicht reagiert und ist dann, es war so, nachdem die ganze Sache losging, war zunächst Empörung über Niemann da. Also da merkte man, es gibt keine Beweise, dann richtete sich die Empörung gegen Carlsen. Verdächtigt er vielleicht einen jungen Spieler, der ihn geschlagen hat, jetzt aus Rache oder aus Frustration? Und der Druck auf Carlsen wurde immer stärker und dann wurden auch Forderungen laut an den Weltschachverband, sich doch nun mal zu äußern. Und da kam jetzt vor ein paar Tagen eine Äußerung der Gestalt, Carlsen wurde kritisiert für dieses Insinuieren eines Betruges. Andererseits wurde gesagt, ja, das ist sicher ein großes Problem mit dem Betrug und da müssen wir was tun. Also auch das hat eine gewisse Unentschiedenheit.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, Magnus Carlsen will angeblich in Kürze Beweise liefern. Was erwarten Sie?
Ob er Beweise liefern will, bin ich mir gar nicht sicher, dass er das angekündigt hat. Er will mehr dazu sagen. Vielleicht ist das auch wieder so eine Rätselgeschichte. Also ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Interessant ist, dass die richtig guten Großmeister inzwischen doch mehr auf Carlsens Linie einschwenken und sagen, also sie haben das Gefühl, er hat da einen Punkt. Ne? Aber auch das ist ein Gefühl mehr, als dass es ein Beweis wäre.
Ulrich Stock war das, der Schachexperte von Zeit Online, der den angeblich größten Schachskandal aller Zeiten mit mir beleuchtete. Der hochumstrittene russische Präsident des Weltamateurboxverbandes IBA ist im Amt bestätigt worden. Die IBA steht seit Jahren massiv in der Kritik und hat aktuell den ukrainischen Nationalverband wegen politischer Einmischung suspendiert. Sebastian Trepper mit Einzelheiten.
Die IBA steuert geradewegs auf den endgültigen Ausschluss von den Olympischen Spielen zu. Präsident Kremlev bleibt im Amt. Fast 3/4 der Delegierten beim außerordentlichen Kongress in der armenischen Hauptstadt Erevan stimmten dagegen, überhaupt eine Neuwahl abzuhalten. Damit waren die Hoffnungen eines niederländischen Gegenkandidaten passé. Kremlev ist Russe und soll enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Putin und dem ehemaligen IBA-Präsidenten Rachimov haben. Rachimov musste nach Korruptionsvorwürfen gehen. Das Internationale Olympische Komitee äußerte sich gegenüber dem Branchenportal Inside the Games. Es sei extrem besorgt. Unter anderem, weil die IBA noch nicht einmal eine Präsidentschaftswahl abgehalten habe. Auch die Suspendierung des ukrainischen Verbandes kritisierte das IOC deutlich.
Bewusst Sport zu treiben, aktiv zu sein, das gehört für viele Menschen zum Alltag. Radeln, Laufen, Schwimmen, Fitnesstraining, überall werden gezielt Bewegungen ausgeführt. Das ist das gängige Verständnis vom Sporttreiben. Was aber, wenn gerade die unbewussten Aktivitäten im Alltag zum Sport werden, also Bewegungen neu entdeckt, einfach bewusst ausgeführt werden? Movement Culture heißt die Philosophie dazu, Movement Practice, das Training, das Tatjana Schweizer wiederentdeckt hat.
Es ist schwer zu verstehen, welcher Sportkurs gerade in einer kleinen Halle am Rhein in Bonn stattfindet. Denn jeder macht hier etwas komplett anderes. Ein junger Mann jongliert, der Mann daneben hält in der Hand aufeinander gestapelte Dengersteine und bewegt sie mit geschlossenen Augen von der Brust. Eine ältere Dame schlägt einen Tennisball gegen die Wand. Alle sind hochkonzentriert auf ihre Bewegungen hier im Training, das Movement Practice heißt. Movement Practice sei allerdings keine Sportart, sagt der Trainer Felix Kaul.
Ist es vielleicht in erster Linie eine Philosophie. Also wir haben zwar Bewegung in unserem Leben, aber es ist immer sehr wenig Variation da drin. Es ist sehr repetitiv. Und bei Movement Practice geht es darum, diese ganzen dazwischen zu erkunden. Also was gibt es noch? Welche Bewegung mache ich nicht?
Den Begriff hat der israelische Trainer Ido Portal geprägt, indem er die Idee popularisiert hat, die Bewegung im Alltag zu finden und in den Alltag zu integrieren. Dieses Ziel verfolgt auch Felix Kaul.
wenn ich zum Supermarkt gehe und ich muss 2 Kästen Wasser nach Hause tragen, dann kann das einmal was total Ätzendes sein, wo ich mich abackere und wo ich mich jeden Schritt darüber ärgere, dass ich kein Auto genommen habe. Oder ich kann es eben auch so sehen, dass ich das als Übung sehe, die mich eben weiterbringt und mich gesünder macht und stärker macht.
Felix ist 29 Jahre alt und hat vom Tanz bis zum Boxen viele Sportarten ausprobiert. Im Training trägt er Alltagsklamotten. Statt spezieller Sportbekleidung, einer locker sitzender Hose, statt Trainingsschuhe, barfuß. Das ist auch ein Teil der Philosophie. Man braucht nicht viel, um sich zu bewegen. Allein ein Holzstock kann schon mehrere Geräte ersetzen. Ihn müssen die Teilnehmer fangen, indem nur ein Fuß vom Platz rühren darf.
Warum machen wir das? Also, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie in der Bewegung sind, wir müssen die ganze Zeit reagieren. Es ist in jedem Moment, es ist einfach eine komplett neue Bewegung, dadurch, dass wir einfach diese Ungewissheit durch diesen Stock haben. Passieren einfach Bewegungen, die ansonsten nicht viel, die kann man nicht faken, weil die einfach aus dem echten Leben kommen. Das, was ihr jetzt die ganze Zeit am Anfang gemacht habt, waren im Endeffekt die ganze Zeit Kniebeugen in ganz vielen verschiedenen Variationen.
Nicht lineare, sondern möglichst unterschiedliche Bewegungen sind eines der Ziele in der Movement Practice und sind auch aus der wissenschaftlichen Sicht wichtig.
Wenn wir unter gesundheitlichen Aspekten gucken, welche Bewegungen sinnvoll wären, dann kann man eigentlich nur sagen, alle.
Sagt Dr. Helge Knigge vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Sporthochschule in Köln.
Und zwar in einer möglichst hohen Variabilität der Möglichkeiten. Nun würde ich als sportmedizinisch Agierender natürlich sagen, dass die Ausdaueradaptation in der Muskulatur unglaublich wichtig ist, weil sie metabolisch, also im Stoffwechsel, hohe Bedeutung hat. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir ausschließlich Menschen hätten, die ausdauerorientiert in dem Verständnis Gesundheitssport zu betreiben hätten, dann unterschlagen wir viele Bewegungen, die dem Mensch in seiner Bewegungsexploration auch entsprechen.
Okay, als nächstes gehen wir heute verschiedene Sitzpositionen durch.
Aber wird nicht etwa behauptet, wir säßen zu viel? Doch das Problem ist vielmehr nicht das Sitzen an sich, sondern
wenn wir in einer Sitzposition verharren über einen ganz langen Zeitraum,
sagt Felix Kaul im Training. Wir sitzen die meiste Zeit auf Möbeln, die so gestaltet sind, dass wir an unserer Position wenig ändern müssen.
Wenn wir keine Stühle hätten, dann müssen wir auf dem Boden sitzen und das erfordert an unsere gesamte Physis eine ganz andere Anforderung an unseren gesamten Körper. Wir fangen an, indem wir uns erstmal in die tiefe Hocke begeben. Das heißt,
und zu der Hocke kommen später noch 5 weitere Sitzpositionen, die man variieren soll. Auf den Schreibtisch und den Stuhl verzichten und stattdessen mit dem Laptop auf dem Boden sitzen. Nur ein Beispiel, wie man Bewegung in den Alltag integrieren kann. Man wird schnell eine neue Position suchen. Zu unbequem ist es auf dem Boden. Laut Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation sollte man mindestens 150 Minuten in der Woche aktiv Sport treiben. Helge Knigge spricht vorsichtig über die Vorgaben.
Wenn wir dies jetzt vorgeben, dann finde ich, machen wir den ersten großen Fehler. Wir produzieren ja dann eigentlich Konsumenten oder Menschen, die nur nach dem vermeintlichen Bedarf Sport treiben. Und da fängt eigentlich die Bewegungskrankheit für mich schon an. Also weg von dem eigentlichen Bewegungswunsch des Menschen hin in einen Modus, dass derjenige glaubt, etwas machen zu müssen, weil dieses notwendig sei. Und da orientiert man sich immer am Mindestmaß. Und wenn man das so als bewegter Mensch, wie ich das eher bin, sieht, dann wirkt das schon ganz merkwürdig, dass ein Homo sapiens bei 29 Minuten und 59 noch läuft, aber bei 30 sofort, wie von der Patrone getroffen, vom Laufband springt.
Es sind nachhaltige Bewegungen, die uns gesund halten. Etwas über eine längere Zeit machen ist einfacher, wenn man daran Freude hat, sagt Helge Knigge. Mit Zwang komme man nicht weit. Das Problem ist, dass die Menschen oft gar nicht wissen, was ihnen Spaß macht. Movement Practice kann helfen, es herauszufinden.
Movement Practice, Movement Culture, Tatjana Schweizer hat die Sportart wiederentdeckt und hier hörbar gemacht. Am Dienstag, übermorgen also, veröffentlicht die Aufarbeitungskommission eine neue Studie, die sich mit sexualisierter Gewalt im Sport auseinandergesetzt hat. In 2 Tagen werden also diese Ergebnisse öffentlich gemacht und meine Kollegin Andrea Schültke arbeitet seit 12 Jahren in diesem Themenbereich und hat mir vorhin dargelegt, was uns bei der Vorstellung der Studie in Berlin erwartet.
Es erwartet uns die größte Studie dieser Art im Sport. 72 Geschichten von Betroffenen von sexualisierter Gewalt im Sport sind da ausgewertet. Und das Besondere an dieser Studie ist, es hat bisher schon größere Studien gegeben zum Sport. Da wurden aber nur in Anführungsstrichen Online-Fragebogen ausgewertet. Das heißt, anonymisierte Fragebogen wurden verschickt. Menschen konnten antworten und auf Fragen aber antworten. Und hier haben die Betroffenen halt in persönlichen Anhörungen oder schriftlich ihre Geschichte geschickt. Und diese Geschichten sind jetzt ausgewertet worden.
Angefangen hatte ja alles 2019 mit einem Aufruf der Kommission an Betroffene, die im Sport sexuelle Gewalt erfahren haben, sich zu melden. Wie ist es danach weitergegangen?
Dann haben sich Betroffene gemeldet bei der Kommission. Im Oktober 2020, ist also jetzt 2 Jahre her, hat diese Kommission eine große Veranstaltung in Berlin gemacht. Da sind ganz viele Menschen zusammengekommen, auch Betroffene. 3 von ihnen haben sich öffentlich geäußert, auf dem Podium auch Interviews gegeben. Und aus diesen 72 Geschichten, die sind dann in die Studie eingeflossen. Insgesamt haben sich aber 114 Menschen gemeldet. Und die Berichte, so heißt es, gehen von Taten, von ungewollten Berührungen bis hin zu schwersten Vergewaltigungen.
Inhaltlich ist jetzt im Vorfeld noch nicht so viel bekannt, aber die Fragestellungen, unter denen die Wissenschaftlerinnen ja die Geschichten untersucht haben, die sind bekannt. Zum Beispiel, welche Folgen hatten die Missbrauchserfahrungen für sportliche und generelle Entwicklung der Betroffenen? Oder welche Strukturen haben Missbrauch ermöglicht und Aufklärung verhindert? Sie selbst haben ja mit vielen Betroffenen gesprochen. Welche Antworten antizipieren Sie?
Ich habe, wie gesagt, 12 Jahre über das Thema jetzt berichtet, sexualisierte Gewalt im Sport, habe viele Betroffene kennenlernen dürfen und weiß auch von vielen, dass sie ihre Geschichte erzählt haben, entweder mündlich oder schriftlich geschickt haben zu der Aufarbeitungskommission. Und die haben alle immer übereinstimmend berichtet, uns hat niemand geglaubt damals. Also wenn ich es überhaupt irgendjemandem gesagt habe, dann hieß es immer, ah nee, sowas macht er nicht, das ist so nett. Mensch, und guck mal, wie der sich reinhängt hier im Verein. Niemals für den lege ich meine Hand ins Feuer. Oder sie haben keine Stelle gefunden, an die sie sich überhaupt hätten hinwenden können. Oder sie waren so klein und so jung, unter 10, sie haben gar nicht verstanden, was da passiert. Also dann hat es so mit komischen Berührungen bei Hilfestellungen angefangen. Da meint man ja dann, habe ich das jetzt wirklich oder habe ich mir das nur eingebildet? Und dann hat man nichts gesagt. Dann haben viele in der Halle rumgestanden, haben das gesehen, auch nichts gesagt, dann scheint das ja normal zu sein. Und dann ging das immer weiter und weiter bis zu schweren Übergriffen. Und die Betroffenen haben auch erzählt, irgendwann konnte ich ja gar nichts mehr sagen. Dann war ich so drin in diesem Ganzen und ich bin nicht mehr rausgekommen. Und dann hat der Täter auch noch gesagt, wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann können alle Kinder den Sport nicht mehr machen, dann fliegt die Mannschaft auseinander. Und ich wollte ja nicht schuld daran sein.
Kindesmissbrauch im Kontext des DDR-Sports ist auch ausgewertet worden. Darauf weist die Kommission in der Einladung zu ihrer Veröffentlichung am Dienstag extra hin. Warum ist das besonders erwähnenswert?
Weil wir über den DDR-Sport schon viel kennen, über das Dopingprogramm, das staatlich organisierte Staatsplan 14.25. Da wissen wir sehr viel drüber, da sind sehr viele Studien drüber gemacht worden, Akten gewälzt worden und so weiter. Wir kennen auch das System der Kinder- und Jugendsportschulen, wo schon in den Schulen selektiert wurde, die Kinder früh hin delegiert wurden. Das wissen wir alles. Aber dieses große Thema sexuelle Gewalt, darüber wissen wir nichts, weil die Scham offensichtlich der Betroffenen, die möglicherweise gedopt worden sind, noch größer ist, über dieses Thema zu berichten. Aber die Strukturen, die dort geherrscht haben, ganz geschlossene Systeme, Stolz der Eltern, wenn das Kind dort sein durfte, die Möglichkeit, auserwählt zu sein, diese Strukturen sind perfekt in Anführungsstrichen für Täter, die Kinder sexuell missbrauchen wollen, weil niemand sie daran hindert und niemand reinguckt in dieses System.
Welche Erwartungen haben Sie also an die Veröffentlichung der Studie?
Ganz große Erwartungen, weil die Aufarbeitungskommission ja eine Institution ist, die von außerhalb da drauf blickt. Das heißt, das ist unabhängig und Es ist das erste Mal, dass so viele Geschichten von Betroffenen sexualisierter Gewalt im Sport gleichzeitig an die Öffentlichkeit kommen. Und das macht den Menschen, die das möglicherweise zum ersten Mal hören, weil sie sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, macht diesen Menschen klar, sexuellen Missbrauch gibt es nicht nur in der Kirche, sondern den gibt es ganz, ganz massiv auch im Sport. Und weil mehr Kinder im Sport unterwegs sind als in der Kirche, Messdiener oder so, muss die Dimension im Sport ja viel, viel größer sein als in anderen Freizeitbetätigungsfeldern. Und ich denke mir oder ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Studie diese Dimension vermitteln kann.
Das war's mit dem Sport am Sonntag mit Astrid Ravohl. Mir bleibt noch ein Tipp für Sie. Unser Sportpodcast Players über Machtstrukturen und Mut im Sport überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. Diesmal im Mittelpunkt Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz, wie sie sich mutig über Regeln hinwegsetzt.